Ja, ich freue mich, mit euch zusammen einen Weihnachtstext anzuschauen. Es geht um die Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium. Hier beginnt es, zuerst kommt ja das Geschlechtsregister, das hat Richard Dörr bei seiner Predigt erwähnt, und auch thematisiert, und nachher beginnt dann die eigentliche Weihnachtsgeschichte. Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger von dem Heiligen Geist. Josef ist hier eigentlich das Zentrum, fast mehr als Maria hier im Matthäus. Im Lukas ist Maria mehr im Zentrum der Erzählung. Josef aus Nazareth. Ursprünglich kommt er aus Bethlehem in Juda, seine Verwandten, aber offenbar sind die Vorfahren damals in den Norden gezogen und haben dort eine Existenz aufgebaut. Er war verlobt mit Maria. Und Maria, hier steht, sie war schwanger vom Heiligen Geist. Und die Maria, die war ja dann auf Besuch bei Elisabeth. Es steht in diesen Tagen, wahrscheinlich war das nach dem Besuch des Engels, es steht nicht genau die Zeiträume, wann sie gegangen ist, aber ich denke relativ schnell. Weil es steht, dass die Elisabeth im 6. Monat war und die Maria war dann 3 Monate dort und kehrte wieder zurück. Das sind die Zeitangaben, die da sind. Und ich nehme jetzt mal an, beim Film, es begab sich aber, das ist ja die Weihnachtsgeschichte, ein Film, der in vielen Punkten sehr spannend ist und der den biblischen Text, meine ich, gut auch ernst nimmt, aufnimmt. Dort kommt die Maria zurück auf einem Wagen. Sie hat so ein Tuch auf dem Schoß und dann steigt sie vom Wagen und ein Kind berührt ihren Bauch. Und der Josef steht irgendwo in der Ferne und sieht das. Und dann geht's los. Vielleicht war es wirklich so. Das weiß ich nicht. Wie und zu welchem Zeitpunkt Josef das erfahren hat, dass sie schwanger ist, seine Verlobte. Und damals war Verlobung eben mehr als heute. Eine Verlobung, normalerweise wurde die Verlobung von den Eltern arrangiert. Das war nicht die Regel, dass zwei junge Leute sich über alle Ohren verlieben und dann verloben, sondern normalerweise haben das die Eltern arrangiert. Wenn es gute Eltern waren, haben sie ihre Jungmannschaft mit einbezogen. Das wissen wir alles nicht, aber wir wissen, dass das die Regel war. Und die Verlobung bedeutete, die zwei, die sind füreinander, einander versprochen. Und wenn ein Verlobter fremd geht, jemand, der verlobt ist, das steht im Gesetz, 5. Mose 22, dann kommt das eigentlich Ehebruch gleich. Wenn jemand, der versprochen ist, der verlobt ist, die sind schon praktisch wie, also vom Versprechen her wie verheiratet, nur sind sie noch nicht zusammengekommen, haben noch nicht die Ehe vollzogen. Aber vom Gesetz her sind sie doch schon gebunden. Und es ist da schon ein Bruch, wie ein Ehebruch. Wenn das passierte, dann brauchte es 2 Zeugen, die das bestätigen. Da hat jemand die Treue gebrochen und ist fremdgegangen. Und wenn 2 Zeugen da waren, dann wurde ein Prozess gemacht und im schlimmsten Fall kam es zur Steinigung. Das war das alttestamentliche Gesetz. Wir sehen die Geschichte ja in, muss ich gerade schauen, ob das hier kommt. Nein, hier noch nicht. In die Geschichte in Johannes 8, Dort wird ja eine Ehebrecherin, wir wissen nicht, war die verheiratet oder war sie verlobt. Ehebrecherin war es sowieso. Eine Ehebrecherin wird da in die Mitte geführt und die Zeugen sagen, die haben wir auf frischer Tat ertappt, also die muss gesteinigt werden. Und das war tatsächlich das Gesetz, die gerechte Strafe für eine untreue Person. Von Josef steht, Josef war gerecht, ein gerechter Mann. Er bezeichnet sich nicht selber als gerecht, sondern Gott gibt ihm diesen Titel. Wunderschön. Josef war gerecht. Wie verhält sich ein Gerechter? Jemand, der viel Wert auf Gerechtigkeit legt, das kennen wir, oder? Die Menschen, die ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden haben. Meistens die Menschen, die ein ganz stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden haben, die, wenn irgendein Unrecht geschieht, dann schreien die als Erste nach Bestrafung. Das muss geahndet werden, das ist klar. Ein Gerechter nimmt das Gesetz, auch Gottes Richtlinien ernst, ist doch klar. Josef, ein Gerechter. Und es wäre nichts wie verständlich gewesen, wenn er nach Gerechtigkeit geschrien hätte. Mir ist Unrecht geschehen, meine Verlobte ist fremdgegangen, jetzt muss da Bestrafung hin. Wäre doch gerecht gewesen, oder? Josef war ein Gerechter. Gerechtigkeit schreit doch eigentlich nach Strafe. Aber das wäre Gerechtigkeit zu den eigenen Gunsten. Es gibt viele Menschen, die haben ein ausgesprochenes Gerechtigkeitsempfinden, aber immer nur dann, wenn sie selber zu kurz kommen. Dann kommt das Gerechtigkeitsempfinden auf. Wenn sie selber den Eindruck haben, der andere hat das größere Stück Kuchen bekommen. Das kennen wir schon bei den Kindern. Ja, aber es ist wahr, das Gesetz gäbe Josef das Recht, sich zu rächen. Nun, wie verhält sich ein wahrhaft Gerechter? Spannend ist, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht, zuerst muss ich noch den Text holen. Ja, machen wir es so. Also, Josef, aber ihr Mann, der gerecht war, und dann steht, und sie nicht öffentlich bloßstellen, also zur Schau stellen wollte, gedachte, sie im Geheimen zu entlassen. Josef ist gerecht, aber er schreit nicht in dieser Art, wie wir das vielleicht erwarten könnten, nach Gerechtigkeit, sondern er setzt alles daran, Maria nicht zu schaden. Er hat offenbar eine Liebe, die nicht vor allem von Eifersucht geprägt ist und nicht von Besitzergreifung geprägt ist. Josef hält sich ans Gesetz Gottes. Aber was soll er jetzt tun? Er sucht im Gesetz Gottes sucht er nach einem Weg, wie er sich so verhalten kann, dass er Maria nicht schaden muss. Josef, ein gerechter Mann, er hält sich an Gottes Gesetz, aber spannend ist, was er jetzt macht. Und im Gesetz wird auch gesagt, wenn jemand etwas findet an der Verlobten, das irgendwie ein Anstoß ist, dann kann er sie entlassen. Und dann ist sie frei. Er kann ihr den Scheidebrief geben. Das war im Alten Testament so festgelegt. Und Josef, er ging ja davon aus, Maria hat mit einem anderen Mann geschlafen, ein anderer ist jetzt ihre Nummer eins, und anstatt sie zu bestrafen, gab er sie frei, damit sie mit diesem Mann eine Ehe aufbauen konnte. Das war seine Haltung. Deshalb, wenn hier steht, im Geheimen, dann meint das nicht, dass das eine Geheimnistuerei war, sondern das ist das Gegenteil von öffentlich an den Pranger stellen. Man kann, oder Luther übersetzt heimlich, aber es ist nicht Heimlichtuerei, sondern es ist einfach in dem Sinn der Weg, der inoffizielle Weg, und so behält, kann quasi Maria ihr Gesicht wahren. Josef wusste offensichtlich nichts von der ganzen Geschichte, was da wirklich passiert ist. Für ihn war klar, da war ein anderer Mann im Spiel, da war Untreue im Spiel. Aber anstatt nach Gerechtigkeit zu schreien, die in Richtung Strafe geht, sucht er die Gerechtigkeit, die in Richtung Gnade geht. Er hat ein weiches Herz. Und Josef ist da ein Vorbild auf Jesus. Ich bringe jetzt noch einmal dieses Bild. Komme noch einmal auf Johannes 8 zu reden, wo die Ehebrecherin vor Jesus geführt wird. Und die sagen, wir haben sie auf frischer Tat ertappt. Und Jesus ist ja auch wahrhaft gerecht. Diese Männer, die waren ja auch gerecht, gell? Die waren gerecht und haben gesagt, da ist etwas passiert, das schreit nach Strafe. Aber ich denke, die waren mehr selbstgerecht, als dass sie wirklich diese Gerechtigkeit hatten. Jesus war, es gibt keinen Gerechteren als Jesus. Und was macht Jesus? Er sucht den Weg im Gesetz, der es erlaubt, diese Frau nicht zu steinigen. Er sucht einen Weg, diese Frau zu schonen. Aber er hebt nicht das Gesetz auf. Jesus liebt Gottes Gesetz und hat jeden Artikel in Gottes Gesetz ernst genommen, aber er sucht den Weg, weil er nicht zerstören will, sondern weil er aufrichten will. Er will um jeden Preis retten und nicht zerstören. Und sein Weg ist, er entlarvt die Selbstgerechtigkeit dieser Ankläger. Er schreibt in den Sand, er sagt, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein werfen. Und dann schreibt er in den Sand, wir wissen nicht was, aber die Wirkung war, dass einer nach dem anderen davon ging. Einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst und dann die Jüngeren gingen weg. Und am Schluss war Jesus allein mit dieser Frau. Wisst ihr, wenn da zwei Zeugen geblieben wären, dann hätte Jesus ein großes Problem gehabt. Weil diese zwei Zeugen hätten quasi, das wäre klar gewesen, die Frau, das muss einen Prozess geben, die muss verurteilt werden. Und alle Zeugen sind weg. Und Jesus ist noch allein da mit ihr. Und ein Zeuge genügt nicht, um jemand umzubringen, also zu bestrafen. Das ist das Gesetz im Alten Testament. Zum Schutz der Menschen mussten immer zwei Zeugen da sein. Und Jesus sagt, wo sind deine Ankläger? Und sie sagt, niemand ist noch da. Und dann sagt er, ich verurteile dich auch nicht. Und jetzt müssen wir einfach sehen, Jesus liebt Gottes Gesetz, er ist gerecht. Und er sagt nicht, ist alles nicht so schlimm, mach so weiter. Sondern er sagt zu der Frau, er stellt sie auf, richtet sie auf und sagt, geh hin, sündige nicht mehr. Weil das ist für Jesus sehr wichtig. So zu leben, wie es Gott will, ist wichtig. Aber seine Gerechtigkeit schreit nicht in erster Linie nach Rache und Strafe, sondern seine Gerechtigkeit schreit nach Rettung. Zurück zu Josef. Er ist da wirklich ein Vorbild auf Jesus. Er überlegt, es steht, während er dies aber überlegte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, ja, genau. Sprach ihn an. Mal so weit. Während er dies überlegte. Ach Gott, hat schon Nerven. Das war haarscharf. Das war haarscharf. Stellt euch einmal vor, was da passiert wäre, wenn Josef die Maria entlassen hätte. Was wäre aus der ganzen Geschichte geworden? Aber warum wartet Gott so lange? Gott hätte doch den Engel gleichzeitig zu Josef schicken können. Das wäre doch schön gewesen. Dann hätte Maria von Anfang an jemanden gehabt, einen Verbündeten. Aber es ist oft Gottes Weg, dass er uns durch diese Vertrauensschule, durch diese Prüfungen hindurchführt. Maria hatte diese Prüfung, sie hatte Elisabeth, oh wie schön. Sie durfte 3 Monate in diese Oase gehen zu ihrer Tante, die wusste, was hier passiert ist. Und dann, stellt euch vor, dann musste Maria zurück in diese Situation, wo sie wusste, wahrscheinlich, normalerweise erwartet mich jetzt ein Prozess. Und sie wusste, sie hatte nur das Vertrauen. Sie hatte nur das Vertrauen, dass Gott sie schützt. Und Josef, er hatte keine Ahnung. Für ihn war einfach klar, das ist eine Katastrophe, ich bin betrogen worden. Und Gott testet ihn, seine Gerechtigkeit. Und es kommt heraus, dass die Gerechtigkeit von Josef nicht eine verurteilende, harte Gerechtigkeit ist, sondern eine Gerechtigkeit, die Gnade im Gesetz sucht. Gott testet ihn und er besteht den Test. Und er will den Weg der Liebe, den Weg der Gnade wählen und in dem Moment, wirklich kurz vor Schluss, da greift Gott ein und sagt und redet Josef an. Und jetzt schauen wir, was er ihm sagt. Josef, Sohn Davids. Wow, wie Gott diesen Josef anspricht. Was ist der Titel? Was bedeutet der Titel Sohn Davids? Ja, diesen Titel hat man Jesus gegeben. Hosianna Davids Sohn, haben wir gesungen. Das ist der Titel für Jesus. Erstaunlich, dass Gott Josef hier so einen Ehrentitel gibt. Du Sohn Davids. Er hätte einfach sagen können, du Nachkomme Davids. Aber er sagt dem Sohn Davids. Da zeigt sich, wie Gott diese Art, diese Gerechtigkeit von David anerkennt und schätzt. Er hat ihn getestet und er hat den Test bestanden. Und dann geht es weiter. Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Warum spricht eigentlich da der Engel die Furcht an? Übrigens, es war ja ein Engel, auch bei der Maria war es ein Engel, der ihr erschien. Bei der Maria war es am Tag, weil sie hat ja mit dem Engel diskutiert. Wie soll das gehen? Und beim Josef erscheint der Engel im Traum. Da entsteht kein Gespräch. Es ist im Traum, aber es musste so klar gewesen sein für Josef, dass er wusste, das ist der Engel Gottes. Und er sagt, fürchte dich nicht. Ja, vor was hat sich denn Josef gefürchtet? Hat sich Josef gefürchtet vor dem möglichen Vater da? Ich weiß nicht. Hat er sich gefürchtet vor dem Gerede der Menschen? Oder hat er sich nicht viel mehr gefürchtet, eine Untreue zu heiraten gegen das Gesetz? Hat er sich nicht viel mehr gefürchtet davor, Gottes Gesetz zu brechen? Fürchte dich nicht, Josef, das war das Erste. Und dann kommt der Auftrag, fürchte dich nicht, deine Frau zu dir zu nehmen. Das wäre für ihn unmöglich gewesen. Eine Untreue, das verbietet das Gesetz. Fürchte dich nicht. Und dann kommt die Rechtfertigung. Der Engel, Gottes Engel rechtfertigt Maria, weil er sagt, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Er sagt mit anderen Worten, Maria, war dir nicht untreu. Es ist alles gut. Sie ist nach wie vor, er sagt, Maria, deine Frau. Sie ist nach wie vor deine Frau. Es ist kein anderer im Spiel. Es ist alles im grünen Bereich. Du darfst und du sollst Maria heiraten, und zwar sobald möglich. wunderschön, wie Gott gerade rechtzeitig kommt. Ja. Und dann kommt noch der letzte Auftrag: Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen oder ihren Sünden. Wer ist das Kind? Am Namen an, der Name ist ja doch mehr als bei uns in der Regel. Wir suchen einfach einen schönen Namen aus, vielleicht auch mit einer schönen Bedeutung. Aber wenn Gott einem Menschen einen Namen gibt, dann ist das sein Auftrag. Dann ist der Name immer der Auftrag. Deshalb ist der Name Jesu, in seinem Namen ist Rettung. Und das ist eben sein Name ist gleichzeitig sein Auftrag. Und was heißt Jesus? Jeshua, Gott rettet. Das ist nicht nur sein Rufname, sondern das ist sein Auftrag. Jeshua, Gott rettet. Und dann heißt denn, er wird sein Volk retten. Ja, wovor wird denn Jesus, dieser Retter, sein Volk retten? Für die Israeliten war es klar, der wird uns retten von der, ja, sie waren verkauft unter die Römer, der wird uns da retten. Wir sehnen uns nach einem Gesalten, nach einem Messias, der uns endlich rettet, damit wir wieder ein freies Volk sein können und nicht mehr dem Kaiser von Rom dienen müssen. Das war ihr großes Problem. Sie konnten nicht frei leben, sie konnten, sogar der Gottesdienst war nicht frei, sogar der hohe Priester war vom römischen Kaiser eingesetzt. Die waren nicht frei als Volk Israel. Und sie lebten in einer Art, wie es nicht verheißen war. Und sie sehnten sich danach, nach Befreiung. Endlich kommt ein Retter und befreit sie. Das war ihr größtes Problem. Die Unterdrücker, die bösen Römer, die müssen weg. Und was sagt der Engel? Was ist das Kernproblem? Von was müssen die Leute gerettet werden? Das Kernproblem sind nicht die bösen anderen, die uns das Leben schwer machen. Das Kernproblem liegt tief in uns drin. Das sind unsere eigenen Sünden. Unsere eigene Sünde. Ich habe letzte Woche im Fernsehen etwas gesehen, da sind ein paar Leute, die da versuchen, ihr Leben zu verbessern. Und ihre Devise ist so quasi, dass sie sich Mühe geben, die Alltagssünden zu überwinden und ein besseres Leben. Aber Sünde ist eben etwas anderes. Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist nicht ein kleines Problem, das wir irgendwie lösen müssen. Es ist nicht einfach Sünde, wenn wir über die Weihnachtstage etwas zu viel essen. Das ist in unserer Gesellschaft, oder? Dann haben wir zu viel auf den Rippen und müssen das wieder runterstottern. Aber die Bibel würde das nie als Sünde bezeichnen. Das ist vielleicht etwas ungeschickt. Aber Sünde ist etwas Zerstörerisches, was Beziehungen zu Menschen und die Beziehung zu Gott zerstört und uns trennt. Wer Sünde im Leben hat, ist von Gott getrennt. Oder ich sage es noch pointierter. Wer eine Sünde im Leben hat, ist von Gott getrennt. Sünde zerstört immer. Und Gott ist so heilig, dass kein Sünder ihm in die Augen schauen kann. Jeder Mensch, der einmal Gott begegnet, nach dem Sterben werden wir alle ihm begegnen. Und wenn er nur eine Sünde hat, die nicht vergeben ist, dann wird er vor Gott nicht bestehen können. Weil Sünde ist das Schlimmste und das ist der wichtigste Auftrag von Jesus. Der kommt, unser ganz großes Problem zu lösen, nämlich unsere Sünden wegzunehmen. Das ist der Hauptauftrag von Jesus. Spannend ist, als der Engel Maria begegnete, hat er etwas einen anderen Schwerpunkt gebracht. Er hat mehr erzählt vom König, der kommen wird. Aber hier bei Josef, der die Bibel ja sehr gut kannte, das Alte Testament, hat Gott ganz bewusst diesen Schwerpunkt genannt. Nein, dem Sünder hilft keine Selbsthilfe, Gruppe, er braucht einen Retter, er braucht Rettung. Und dann zitiert noch der Engel den Propheten. Josef kannte die Bibel. Maria, ich weiß nicht, die Mädchen haben die Bibel nicht im gleichen Maß studieren können damals wie die Knaben. Die Knaben gingen ja mit der Bar Mitzwa nachher in die Synagoge und lehrten sehr viel Bibeltexte. Und ich denke, Josef kannte die. Und der Engel knüpft an und sagt, dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten. Und er spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, da was übersetzt ist, Gott mit uns. Und der Engel weiß, Gott weiß, Josef nimmt die Bibel sehr ernst. Und wenn er Josef überzeugen will, dann muss er mit Gottes Wort überzeugen. Und Josef hört das und weiß, ja, das ist wahr, das haben die Propheten so angekündigt und das ist jetzt erfüllt. Und dann kommt der Schluss noch ganz schnell, Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Das ist jetzt das Happy End. Wirklich im letzten Moment. Stellt euch vor, was wäre geschehen, wenn Josef selbstgerecht oder sie diese Rachegerechtigkeit gehabt hätte? Hätte Maria verurteilen lassen, steinigen lassen? Was wäre mit Maria, was wäre mit dem Fötus Jesus geschehen? Undenkbar. Natürlich können wir sagen, komm easy, da wacht Gott schon darüber. Natürlich. Aber dass sich Gott selber so schwach gibt und sich in Menschenhand gibt, ist schon gewaltig. Zum Glück hat er gut ausgesucht. Er hat gute Eltern, gerechte Menschen ausgesucht. Und Josef ist jetzt, er hat diese Botschaft bekommen. Jetzt ist er überzeugt und es gibt kein Zurück mehr. Jetzt nimmt er Maria zu sich und was die Leute schwatzen, ist egal. Im Moment wusste er noch nicht, dass sie sowieso bald verreisen. Dann war das mit dem Geschwätz auch erledigt. Ich möchte beten. Ja, ich staune über deine Wege, staune über deine Erziehung und wie du mit Menschen umgehst, Vater im Himmel. Danke für das Beispiel auch von Josef. Ja, und es ist offensichtlich dein Weg, uns immer wieder zu testen, unsere Gerechtigkeit, unseres Vertrauen zu dir zu testen. Du kommst wirklich nie zu spät. Da möchte ich festhalten. Manchmal zweifle ich daran. Manchmal verliere ich diese Zuversicht. Aber ich möchte sie immer wieder neu festhalten. Du kommst immer zur rechten Zeit. Und danke, Jesus, bist du gekommen. Bist du nicht gekommen, um uns einen wunderbaren Weg und eine Selbsthilfegruppe zu bringen, dass wir uns selbst verbessern können. Und du bist gekommen, um unser Problem zu lösen. Das, was zwischen uns und Gott steht, hast du auf dich geladen. Die Sünde, das Trennende. Danke, danke für dein Wort.